Zwei Bibelworte liegen der Predigt zugrunde. Zum einen ein Wort aus Matthäus 12, Vers 23 und zum anderen einige Sätze aus Lukas 1, 30 bis 34. Der eine Satz aus Matthäus 12 lautet: Alles Volk entsetzte sich und fragte, ist dieser nicht Davids Sohn? Und aus der Ankündigung: Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du aus der Welt des Vaters gekommen bist und dass du Mensch geworden bist, dass du in unsere Welt hineingetreten bist und dass du das getan hast zur Rettung. Zur Rettung aus der Nacht, aus der Dunkelheit, aus Schuld, aus Tod. Wir danken dir für diesen Weg, den du gegangen bist. Und wir danken dir auch, dass wir in diesen Tagen so gut durch deine Worte immer und immer wieder an dieses Geschenk erinnert werden. Und wir preisen dich darüber, freuen uns daran und bitten dich, dass auch heute Morgen deine Worte, die wir hören, sich mit unserem Leben verbinden. Lass sie in unseren Kopf, lass sie unser Herz erfüllen und dann hineinwirken in unser Sein. Danke, dass wir in diesen Tagen dir zusingen dürfen. Alte, neue Lieder, bekannte, unbekannte, um gemeinsam dich in die Mitte zu stellen. Dich, diesen einzigartigen Sohn Davids. Wir preisen dich, unseren Herrn, und geben dir auch an diesem Morgen, an diesem Ort die Ehre. Und ja, wir sind nicht allein. Auch nicht allein an denen, die auf dieser Erde deinen Namen loben und preisen. So bitten wir dich für die Verkündigung deines Wortes, wo immer sie geschieht, in unserem Land und weit darüber hinaus. Und wir bitten dich ganz besonders heute auch für die, die in ganz anderen Rahmenbedingungen deinen Namen heute nennen, als wir es hier tun dürfen. Sei segnend, insbesondere bei den Einsamen, bei den Einzelnen, sei bei denen, die es schwer haben, sei auch bei denen deiner Gemeinde, die unter Verfolgung, unter Druck und großer Not stehen. Wir bitten dich, du als Haupt deiner Gemeinde, sei segnend auch an diesem Tag hier bei uns. Und so geben wir dir die Ehre über diesem Weihnachtsfest, preisen dich in unserer Mitte und loben dich. Amen.
Ich weiß nicht, wenn ich Sie fragen würde, welcher Name oder welche Person im Alten Testament am meisten genannt wird, ob Sie richtig gelegen hätten. Ich hätte jedenfalls daneben gelegen. Ich tippte auf Mose, das ist aber nur die zweitmeistgenannte Person. Die meistgenannte Person ist David. 930 Mal wird er im Alten Testament genannt, Mose nur 716 Mal. Im Neuen Testament ist natürlich wesentlich einfacher, ist klar. Unser Herr Jesus wird am meisten genannt, auch da habe ich mir mal die Zahl rausgesucht, 1158 Mal und dann mit deutlichem Abstand die zwei Leitapostel, Petrus 160 Mal und Paulus 156 Mal. Und 17 Mal begegnet uns eine gewisse Kombination dieser beiden meistgenannten Personen im Alten und Neuen Testament in der Bezeichnung von Jesus, Sohn Davids. Das soll uns ja heute Morgen beschäftigen, der Sohn Davids. Und von diesen 17 Mal, und dann sind wir mit der Statistik schon bald am Ende, aber wie Gott die Dinge verwendet, das sagt eben auch etwas. Von diesen 17 Mal im Neuen Testament kommt es 16 Mal in den Evangelien vor. Und da vor allem bei Matthäus, und Bibelkenner wissen, Matthäus hat den Schwerpunkt, es ist gekommen der König der Könige, der Löwe von Juda. Es ist gekommen der Sohn Davids, der wahre König Israels. Und deswegen beginnt Matthäus auch, Matthäus 1,1, Buch des Werdens oder der Genesis oder des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Warum verbanden eigentlich damals und auch heute Schriftkundige die Abstammungslinie oder genauer gesagt einen bestimmten Nachkommen Davids immer mit der Messiasfrage? Andreas Schäfer hat uns ja Matthäus 12 gelesen, so einen kurzen Auszug, wo dann aufgrund eines bestimmten Geschehens sich die Leute fragten, ist dieser nicht etwa Davids Sohn? Das war ein bekannter Begriff, da wusste jeder, um was es geht. Es war ein besonderes messianisches Wunder, das uns das Evangelium gemäß Matthäus erzählt. Ein taubstummer Blinder, also ob er taub war, er war zumindest stumm und blind, viele vermuten, er war auch taub, wird geheilt. Und da haben die Rabbinen damals selber gesagt, wenn der Messias kommt, nur er, ich möchte es jetzt nicht weiter darlegen, warum, nur er kann einen solchen Menschen heilen. Und das macht Jesus. Und statt dass sie sagen, er ist der Verheißene, sagen jedenfalls die Leiter der Jerusalemer Obrigkeit, geistlichen Obrigkeit, er tut das in der Kraft des Teufels und das ist die Sünde wieder den Heiligen Geist. Aber die Volksmenge, wir haben es gehört, erstaunten sich, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Um das recht zu verstehen, müssen wir ins Alte Testament gehen. Überhaupt, um das Neue Testament zu verstehen, muss man das Alte kennen. Und um das Alte recht einordnen zu können, muss man das Neue kennen. Und ich bin immer wieder enttäuscht und auch erstaunt, dass es Christen gibt, die gar nicht im Alten Testament lesen und von daher auch die Ursprünge und die Verheißungen, die Prophetien und die Zusammenhänge gar nicht kennen. Also schauen wir uns mal diesen Davidsbund an. Und dieser Davidsbund wird zu einer Zeit von Gott geoffenbart und geschlossen, als David reich und mächtig war. Er war jetzt nach vielen Siegen und auch nach seiner Verfolgungszeit zunächst am Anfang durch Saul, er war jetzt ein mächtiger König, Israel war ein Großreich. Manche träumen ja heute schon auch von einem neuen Großreich Israels in Israel. Solch eine Linie gibt's leider auch. Und jetzt macht David etwas, was man nicht bei allen Glaubensmenschen findet. Im Alter der Ausreifezeit, da zeigt sich, wohin eigentlich noch einmal die Dinge gehen. Und da lesen wir in der Bibel so oft, dass Menschen auch in eine ganz komische Richtung gekommen sind, gerade weil sie irgendwie selbstsicher, selbstbewusst und erfolgsverwöhnt waren. Oder dann auch nochmal ganz andere Mächte und Kräfte suchen, der Götzendienst. Bei frommen Königen zieht plötzlich Götzendienst ein. Man kann es gar nicht glauben. Bei einem heißt, den Gott so gesegnet hat, er suchte in seinem Alter nicht Gott, sondern die Ärzte in seiner Krankheit. Also es spitzt sich irgendwie zu in die eine oder in die andere Richtung. Und so war es auch bei David. Aber bei David hat sich ins Positive gewendet und ich habe mir vorgenommen, dass mein letztes Lebensviertel, wenn es überhaupt noch ein ganzes Viertel wird, auch in diese Richtung sich wenden soll. Und zwar in die Richtung Gottes, neutestamentlich gesprochen, in die Jesus-Richtung. Und so macht er sich nicht Gedanken, was wird meine Nachwelt von mir einmal sagen, welche Denkmäler kann ich mir noch bauen, was kann ich mir irgendwie noch machen, damit mein Name auch ja nicht untergeht, damit mein Name auch ja geehrt wird, sondern es geht ihm je länger, je mehr um die Sache Gottes. Er will zurücktreten, damit Gott mehr wirken kann. Der junge David war ja durchaus auch darauf aus, an die Macht zu kommen, Geld zu bekommen, Ansehen, also er ist ja nicht frei von diesen Dingen, aber im Alter, je länger, je mehr geht es ihm um die Sache Gottes. Und da hat er einen Gedanken, er will Gott danken und er möchte Gott bei sich haben. Und damals, viele von Ihnen werden das wissen, repräsentierte ja die Gegenwart Gottes und das Gott mit uns sein, vor allem des alttestamentlichen Bundesvolkes Israel, die Aaron Habrit, die Bundeslade. Und die war noch gar nicht in Jerusalem und so hat er den Gedanken, ich muss Gott bei mir haben. Gott ist mir wichtig, ohne Gott möchte ich nicht. War eigentlich ein äußeres Zeichen, aber in Israel ein besonders wichtiges Zeichen. Und so will er die kleine Bundeslade, macht ja gar nichts besonders her, ist so ein Kästchen, ich habe den Deckel schon gehoben, allerdings nur beim Modell in der Wüste Negev, 1,30 Meter, 78 Zentimeter hoch, 78 Zentimeter tief. geübte Schreiner mögen mir verzeihen, dass das natürlich jetzt nicht richtig angezeigt wird, aber so in etwa, kein besonderes Kästchen. Und da waren ja verschiedene Dinge drin. Und die will nun David eben zu sich nach Jerusalem, der neuen Hauptstadt Israels, holen. Er hat ja auch schon innerlich die Gewissheit offensichtlich, dass das der Ort ist, wo der Herr seinen Schem, seinen Namen wohnen lassen wollte. Jetzt war es gut gemeint, aber schlecht gemacht. Gut gemeint, aber schlecht gemacht. Denn er hat Gott dienen wollen, aber er wollte Gott dienen, wie er will. Das ist ja so ein Grundproblem im Leben. Man will etwas Gutes, aber man will es, wie man selber es will. Aber Gott lässt sich nicht fahren und schieben, wie wir das wollen, sondern Gott selber ist der Maßgebende, soll der Herr sein. Und so missachtet er die Ordnung. Statt dass die Leviten diese Lade tragen, hat er sie auf einem Wagen fahren lassen. Es kam zur Katastrophe. David war tief erschreckt, dass Usa sein Leben lassen musste, weil er nach der Lade gegriffen hat. Aber einige Zeit später merkt er dann seinen Fehler und bringt in einem zweiten Anlauf die Lade Gottes nach Jerusalem. Und er sagt aber nicht so genug getan. Er will ihm mein Leben genießen. Er hat mir viel Geld angesammelt. Er will ihm mal so richtig in der Welt rumreisen. Will mich ehren lassen, macht tolle Bauprojekte für mich. Alles Mögliche. Ich hole meine Modelleisenbahn vor. Die ist all die Jahre des Königseins zu kurz gekommen. Segelfliegen, Drachenfliegen, Skifahren, Reisen, all das ist viel zu kurz gekommen. Jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich Geld, ich bin noch relativ fit. Nicht, dass wir uns missverstehen, Ihre Modelleisenbahn, nicht nur die von David, das Skifahren, das damals noch gar nicht gab, und das Reisen und der Urlaub, das darf alles sein. Aber die Frage ist doch, wenn wir dem Ziel entgegengehen, letztes Lebensdrittel oder letztes Lebensviertel, vielleicht sind sie auch im letzten Lebenszehntel. Es werden nicht wenige hier sitzen, naja, das nehme ich zurück, es sitzen vielleicht einige hier, die nächstes Jahr nicht mehr jedenfalls in der sichtbaren Welt hier sitzen werden. Und da sollte man dann eben doch die Schwerpunkte, sollte man immer, aber da ganz besonders in den richtigen Richtung setzen. Und das tut David, er sagt nicht, ja, jetzt habe ich ja schon mal was Frommes getan und die schönen Psalmen und so, sondern er will jetzt dem Herrn ein Haus bauen. Und das führt uns dann zu 2. Samuel 7. Er trägt sein Vorhaben seinem Propheten Nathan vor, und das ist so interessant, wie Nathan sagt, ja, mach, der Herr ist mit dir. Und wir lernen daraus, dass selbst Propheten Gottes nicht immer sofort klar den Willen des Herrn erkennen. Man muss schon nochmal selber prüfen. Und dann kriegt aber David sozusagen von Gott ein schroffes Nein. Nein, du sollst nicht bauen. Und so haben wir in 2. Samuel 7, wenn Sie das zu Hause mal nachlesen wollen, zwischen Plätzchen, Kaffee trinken und festlichem Abendessen irgendwann, haben wir die Tempelbaupläne, Kapitel 7, erste Einheit. Dann haben wir eine Dynastieverheißung, eine Erbfolge, eine Herrschaftsfolge, eine Herrscherfolge. Das ist ja das, was Saul unbedingt wollte. Mensch, Jonathan, bist du dumm? Solange der Sohn Isais lebt, ist dein Thron in Gefahr, dann wirst du nicht König werden. Den müssen wir ums Eck bringen. Er wollte eine Dynastie sich schaffen mit fleischlichen Mitteln. Und das will Gott David schenken. Also Tempelbaupläne, Dynastieverheißung, und dann haben wir noch ein Dankgebet. Schauen wir uns mal die Tempelbaupläne an. Und beim Tempel müssen wir ja immer auch an den neutestamentlichen Tempel denken. Denn Gott baut ja heute auch ein Haus aus lebendigen Steinen. Ein paar sitzen hier. Gut, sie sehen nicht unbedingt wie ein Stein aus, aber sie werden auch im übertragenen Sinn von Gott behauen, um eines Tages eingefügt zu werden in den Herrlichkeitstempel, in den Leib Christi. Das heißt, man ist schon eingefügt, aber wird dann auch sichtbar werden. Und der Tempel Gottes im übertragenen Sinn wird deutlich werden. Also Tempelbau ist ein wichtiges Projekt, weil es die Wohnstätte Gottes ist. Da geht es um ein innerstes Anliegen Gottes. Gott will unter ihnen wohnen. Gott will bei seinen Geschöpfen sein. Gott will im Herzen wohnen. Und wo Gott wohnt, da ist der Bereich des Allerheiligsten, des Heiligen. Da ist der Tempel, da ist das Haus Gottes. Damals war es eben ein Steintempel, weil es noch eine andere Heilsordnung war. Und der Herr hatte David Ruhe gegeben und ich habe schon gesagt, er nutzt die Zeit für Wesentliches und verliert sich dann nicht in irgendwelchen Alterstorheiten. Und er sagt, ich wohne in einem zederngetäfelten Palast. Man hat ja jetzt Teile dieses Palastes ausgegraben in der Altstadt, in der Davidstadt. Und ich wohne in einem Palast, aber der Herr wohnt unter Zeltdecken. Und dann haben wir schon dieses Wort für Nathan, das dann aber von Gott revidiert wird. Und Gott sagt dann, du willst mir bauen? Du willst mir bauen? Nicht du baust mir, ich werde dir bauen. Das ist so ein absoluter Grundsatz, Bube Rosenzweig, verdeutschen, sollte es du sein, der baut? Wer kann bauen? Wer baut Gemeinde? Wer heiligt einen lebendigen Stein? Wer vollendet einen Christen, nachdem die Gnade begonnen hat? Das sind all die Fragen, die damit verbunden sind. Und die Antwort Gottes ist hier, ich baue, ich schaffe, ich mach's. Ohne mich kannst du nicht. Nicht du baust mir ein Haus, sondern ich baue dir ein Haus. Und David nimmt dann seine Position ein, akzeptiert das. Der Grund, der genannt wird, ist, er hat Blut an seinen Händen. Schuld. Der Mensch kann nicht wirklich Bleibendes ohne Jesus bauen, denn er hat Schuld, er hat Blut an seinen Händen. Nur Gott kann wirklich und wahrhaft bauen. Und dann sagt David, kriegt David gesagt von Gott, wie Gott bauen will, nämlich ein wirkliches Haus, sogar ein ewiges Haus, und er schenkt ihm eine Dynastieverheißung und die hängt mit unserem Davidsohn zusammen. Zunächst erklärt er ihm, Vers 8 ist das in 2. Samuel 7, ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist. Ich habe dir Erfolg geschenkt. Ich fasse das mal zusammen. Ich will dir einen großen Namen machen. Warum macht Gott das? Weil Gott sagt, überlege mal, wer du bist und wer ich bin. Du willst mir ein Haus bauen. Du willst die Dinge in der Hand haben. Du willst der Bestimmer sein. Du willst der Gestalter sein. Du willst Zukunft schaffen. Weißt du, dass du ein Staubgeborener bist, in Sünde und in Schuld? Weißt du nicht, dass du ein kleiner Hirte warst, einer unbedeutenden Sippe in einem Nest nahe Jerusalem aus Bethlehem? Weißt du nicht, dass Israel das kleinste und verachtetste unter allen Völkern war? Ihr wollt mir bauen, ich baue euch. Es ist so wichtig, auch für uns, dass wir bei allen geistlichen Vorhaben und überhaupt bei unserem ganzen Lebensturmbau, Lebensprojektturmbau im negativen Sinn, aber Lebensprojekt im geistlichen Sinn, den Herrn nicht nur einbeziehen, sondern wirken lassen. Es ist ja schön, wenn jemand sagt, wie wollen wir Gemeinde bauen? Das ist ja ein gutes Anliegen. Gut gemeint, aber hoffentlich nicht schlecht gemacht. Denn das Entscheidende muss immer Gott tun. Und wenn man das vergisst und in Aktivität und in irgendwelche Methoden reinkommt und in irgendetwas, das muss dann so laufen. Und viel Aktivität ist viel gut. Dann verliert man genau die geistliche Linie. Nicht euer Rennen, laufen, macht's, sondern meine Gnade. Aber wenn ihr die Gnade wirken lasst, dann könnt ihr auch rennen und laufen in der Gnade. Also David kriegt diese wunderbare Verheißung und das hat zwei Erfüllungsebenen. Und jetzt kommen wir ganz dicht und hinein in den Davidsbund. Ich lese Vers 11. Der Herr verkündigt dir, dass er dir ein Haus bauen will. Wenn deine Zeit um ist, also auf Deutsch gesagt, wenn du das Zeitliche gesegnet hast, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Und ihm will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Es ist klar, dass hier auch auf Salomo angespielt wird. Aber ebenso ist klar, dass das irgendwie noch nicht aufs Ganze geschehen ist. Man könnte also sagen, diese Verheißung Gottes des geistlichen Hausbaus, des Tempelbaus, hat eine Vor-, eine Teilerfüllung unter Salomo gefunden. Es ist ja so, dass Salomo dann das Haus Gottes baut, relativ kurz nach seiner Thronbesteigung, war noch ein recht junger Mann, hat früher nie ganz verstanden, warum David so lange gewartet hat mit der Inthronisation seines Sohnes. Später ist mir klar geworden, er war vielleicht gerade mal 12 Jahre alt, dieser Salomo. Die Sache mit Bathsheba ist recht spät geschehen im Leben Davids. Also der war tatsächlich noch jung und eigentlich vom Alter her gar nicht geeignet. Also er baut relativ schnell diesen Tempel. Ich verstehe nie ganz, warum man den Tempel Salomos nennt. Denn eigentlich David hat alle Pläne durch den Geist Gottes gemacht. Er hat alle Materialien gesammelt. Er hat eigentlich alles getan. Er ist der Spiritus Rector, wenn man mal von Gott absieht, im Hintergrund. Und trotzdem nennt man den Tempel Salomos, weil er eben das ausgeführt hat. Aber Salomo weiß, dass das nicht das Letzte ist. Er weiß, dass auch das vorläufig ist. Er betet nämlich, er sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen. Siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. 1. Könige 8, Vers 27. Ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Darf ich Sie mal fragen, wie viel Nachkommen Davids im Moment noch am Thron sitzen? Wird schwierig. Wir merken, das Haus ist auch kein ewiges Haus. Wenn es nicht vorher irgendwas wieder gibt im Nahen Osten, weiß man ja nie. Wenn wir jetzt im Februar, März in Jerusalem sein werden, dann werden wir keinen Tempel sehen, sondern nur Überreste des zerstörten herodianischen Tempels, also genau genommen nicht mal des Tempels, sondern der Umgebungsanlagen. Und dann merken wir, dass hier der Begriff Ad Olam nicht gemeint ist im Sinne von absolut, unendlich, sondern auf eine beständige Zeit hin. Und so waren tatsächlich 21 Nachkommen Davids, biblisches Sohn, auch Enkelsohn, Urenkelsohn, also alle, die aus der Linie kommen, sagen wir ja nicht unbedingt, ja. Also Sohn muss nicht die erste Linie sein, kann auch zweite, dritte, vierte, fünfte, was weiß ich sein. Ist alles Sohn in der Bibel. Und so waren tatsächlich 21 Könige auf dem Thron Judas bis zur babylonischen Gefangenschaft und auch nach der Rückkehr waren Statthalter aus der Linie Davids an der Macht. Aber ewig war es nicht und ist es nicht. Und das führt uns dann zur eigentlichen Erfüllungsebene dieses Davidsbundes durch den Davidssohn. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Davidide kennen. Damit will man sagen, er stammt aus der Abstammungslinie Davids. Und das ist in der Bibel so wichtig. Und vielleicht, wenn man diese Hintergründe nicht kennt, geht davon aus, Sie alle kennen sie. Aber wenn man die Hintergründe nicht kennt, sagt man, warum ist das so wichtig? Warum kommen überhaupt so komische Genealogien? Und Abraham zeugte und David hatte Kinder und es ist doch egal. Eben nicht. Gott denkt über Jahrtausende und Gott erfüllt sein Wort. Und was Gott wichtig ist, das sollte uns auch wichtig sein. Nicht wir fahren und schieben die Dinge, wie wir sie wollen. Nicht wir setzen die Themen in der Gemeinde. Nicht was uns wichtig ist, ist wichtig, sondern was Gott wichtig ist. Ist auch bei Verkündigern immer so, dass sie gerne ihr Steckenpferdchen reiten. Und ich habe mich gefreut, als ich jetzt neulich mit einem Pastor auf der letzten Konferenz gesprochen habe, der sagte, wir wollen einfach... Er macht das jetzt anhand von 100 Bibelstellen. Wir wollen einfach durch die ganze Bibel und wir wollen auch Texte nicht auslassen, die sonst eben nicht behandelt werden. Das ist so wichtig, Gott zum Wort kommen zu lassen. Gott will bauen, Gott will es machen, Gott will es schaffen durch sein Wort und durch seinen Geist. Also die eigentliche Erfüllungsebene, die Voll- und Enderfüllung, das haben Sie auch schon gewusst, bevor ich vor 20 Minuten angefangen habe, wer der Davidssohn ist. Stimmt's? Das haben Sie schon gewusst, aber trotzdem, ich habe es nochmal hergeleitet. Das ist Jesus. Jesus ist der Davidssohn. Jesus ist der Sohn Davids, der eine ewige Herrschaft, einen ewigen Thron haben wird. Er baut ein ewiges Haus aus lebendigen Steinen. Paar sind hier. Ein Mickriger steht hier vorne, da muss noch viel abgehauen und gemacht werden. Der Peter nickt, jawohl, damit er auch kompatibel wird. Aber Gott wird's machen. Ich will bauen. Es ist interessant, wer baut jetzt eigentlich wem? Und das ist ja bei Jesus noch einmal ganz was Spezielles. Gott sagt, ich will dir, dem sündigen Menschen, bauen. Aber bei Jesus, da wird ja Menschheit, und das ist ja der Grundgedanke an Weihnachten, Mensch und Gott, Gott und Mensch eins. Er ist wahrer Gott, wahrer Mensch. Und so baut Gott durch seinen Sohn, durch den wahren Menschen Jesus Christus, den Davidsohn, ein ewiges Haus, eine ewige Herrschaft. Also da ist es tatsächlich im absoluten Sinn erfüllt. Und Paulus spricht 1. Timotheus 6 vom König der Könige, vom Herrn der Herren, vom König der Weltzeiten. Seine Herrschaft hat kein Ende. Sein Reich, Hebräerbrief, ist unerschütterlich. Also diesmal Ad Olam absolut. Ich will einen Nachkommen erwecken, 1000 Jahre nach David, ist das geschehen, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll, buchstäblich kann man sinngemäß ergänzen, mein Sohn sein. Und damit sind wir auch im Davidsbund, stimmt's? Na, wenn wir doch lebendige Steine, so wie Petrus es sagt, oder Glieder am Leib des Christus, wie Paulus es sagt, an diesem geistlichen Haus sind, dann sind wir doch Teil dieses Davidsbundes. Wir gehören doch zum Davids Sohn. Das hat doch was mit uns zu tun, dieser Hausbau. Diese neue Welt, die gebaut wird, aufgebaut wird auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Ein Bau nicht mit Händen gemacht. Der König der Zeitalter, 1. Timotheus 6, Vers 15. Und es ist klar, wenn wir das in dieser Dimension auch denken, ein Haus in diesem Sinn kann weder David noch Salomo noch irgendein anderer sündiger Mensch bauen. Wir haben alle Blut an unseren Händen. Mich hat an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob Sie den Widerspruch schon einmal gespürt haben, immer die Frage bewegt, ja, aber Herr, du hast doch zumindest überwiegend gesagt, dass David das und jenes tun soll. Auch kriegerische Handlungen, auch Dinge, die mit dem Tod von Menschen zu tun haben. Und jetzt sagst du, du hast Blut an deinen Händen. Natürlich im übertragenen und im absoluten Sinn stimmt es. Wir Menschen sind alle schuldig vor Gott, alle unrein, alle unheilig, alle bauunfähig. Alle nicht in der Lage, was Bleibendes zu schaffen. Aber er. Und jetzt kommt ja dieses Wunder, und damit kommen wir gleich in die Schlussgerade, dass Gott ja durch David, dass Gott ja jetzt gerade durch die, die nicht bauen können, doch Ewiges baut. Also Gott sagt ja nicht, ich sage es jetzt schon mal neutestamentlich so, ich nenne uns mal David, aus dem Weg, damit ich richtig kann, sondern er sagt, du musst nicht aus dem Weg, aber du musst in die richtige Position. Da bin ich und da bist du. Und dann baue ich durch dich. Verstehen Sie? Und so sind wir auch am Gemeinde, am Tempelbau beteiligt im geistlichen Sinn. Aber nicht wir bauen, sondern er baut. Nicht wir sagen, wo es lang geht, sondern er sagt, wo es lang geht. Nicht wir bestimmen die Baumaße, sondern er. Nicht wir sagen, wo welcher Stein zu liegen und zu stehen hat, wer welche Säule ist und wer nicht, sondern der Herr. David repräsentiert also hier beim Davidsbund in 2. Samuel nicht nur ganz Israel vor Gott, sondern eigentlich die ganze Menschheit, die wegen ihrer Sünde nicht bauen können. Nur Gott kann bauen und Gott baut auf dem einen ewigen Grund des Davidsohnes Jesus Christus. Was für eine Hoffnung. Wir sind ja noch ziemlich, was das Sichtbare betrifft, am Anfang dieses Bauprojekts. Eigentlich hat man ja den Eindruck, da wird gar nicht gebaut, sondern nur chaotisch alles kaputt gemacht in dieser Welt. Haben Sie nicht den Eindruck? Das ist wie beim Bau. Erstmal muss, in Gaza haben jetzt israelische Bulldozer Teile der verwüsteten Flächen freigeräumt. Die Begründung war, damit Neues entstehen kann. Ich will jetzt nicht das eins in eins setzen, ich will nur das Bild verwenden. Erstmal muss der Schutt der Sündenwelt und unserer Sündenkonstruktion eingerissen werden und beseitigt werden, damit auf einem neuen Grund neu gebaut werden kann. Und das sieht dann zunächst nicht nach Bauen aus, sondern nach Chaos und nach Zerstörung. Aber für die Augen des Glaubenden ist es doch ein Weg hin zum Bau des Hauses Gottes. Und am Ende, das heißt, es ist nicht ganz das Ende, aber es ist ziemlich am Ende, nach dem Millennium gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde und eine neue Stadt, das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Aber da gibt es immer noch drinnen und draußen. Aber ein Tempel braucht es nicht mehr, weil der Urtempelgedanke in dieser Stadt, in diesem neuen Jerusalem, in dem auch wir zu Hause sein werden, wo wir bereits jetzt eine Wohnung zubereitet bekommen. Denn der Herr selbst wohnt in dieser Stadt. Wo Gott in der Mitte wohnt, da ist der Bereich des Heiligen. Da braucht es auch keine Schutzmauern mehr, denn wir sind durch den Geist Gottes, die, die in der Stadt sind, kompatibel mit der Licht des Weltgottes. Aber es gibt immer noch ein Draußen. Zu so einem späten Zeitpunkt gibt es immer noch ein Draußen. Aber wir lesen nicht davon, dass die Stadt vollkommen ummauert ist, sondern die Stadt hat Tore. Und was kann man in Toren? Raus und reingehen. Man muss aber wissen, für was man rausgeht, und man muss wissen, mit welchem Passwort man reinkommt. Ich sage es Ihnen schon mal. Das Passwort wird in alle Ewigkeit ein Name sein. Der Name Jesu. Der baut weiter. Ein Strom des Lebens geht aus und die Blätter zur Therapie der Völker. Also all diese Dinge, vielleicht nicht ganz so ein neutestamentlicher Ausblick und Vollendungsebene, aber all diese Dinge schwingten doch dem Grunde nach mit, wenn man damals vom Sohn David sprach. Dann verstehen wir auch, wenn etwa in Matthäus 20 heißt, zwei Blinde hörten, Jesus geht vorüber, da schrien sie, erbarme dich, unser Sohn Davids, Audienz beim König, der König kommt. Macht nicht so einen Lärm, ihr nervt, ihr stört, schiebt die mal, Security, schiebt die mal zur Seite. Da schrien sie umso lauter. Sohn Davids, Audienz beim König, aber was wollt ihr? Jesus sagt, Johannes 7, wer an mich glaubt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Gott macht's. Ich habe heute Morgen nicht noch irgendwie 10 Liter versucht, gesundes Wasser reinzukriegen, damit da ein paar Schwitztropfen rauskommen und sagen, ja, Ströme waren es nicht, aber er hat sich bemüht. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen. Und wenn man es machen will, dann geht's schief. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Andere, dieser ist der Christus. Andere, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Sagt nicht die Schrift aus der Nachkommenschaft Davids, aus seinem Dorf Bethlehem kommt er, wo David war, da muss der Christus herkommen. Und auch von Gabriel haben wir gehört, wie er der Maria ankündigt, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Sein Königtum wird kein Ende haben. Vor circa 2025 Jahren wurde der Sohn Gottes als Davids Sohn von der Jungfrau Maria geboren. Gottes und Mariens Sohn, wahrer Gott und wahrer Mensch, um den Davidsbund voll zu erfüllen. Jetzt wollen wir im dritten und letzten Punkt uns fragen, was bedeutet das eigentlich für uns? Und Sie werden sagen, das ist jetzt aber sehr schlicht, aber es ist ein Urschrei der geängstigten Seele in dieser Welt. Sohn Davids, erbarm dich unser. Ganze Not und ganze Elend. Und ich sage Ihnen eins, wir können 1000 Jahre schon gläubig sein. 100 Jahre, 50 Jahre. In existenziellen Situationen bleibt uns oft nur dieser eine Ruf, Herr Jesus, erbarme dich. Herr Jesus, erbarme dich. Und sein Erbarmen umfasst ja viel mehr, als dass er nur diese Situation dann bereinigt. Sein Erbarmen ist ja so grundsätzlich, seine Gnade ist ja in seiner Person sichtbar geworden, dass er sagt, ich will es machen, ich will bauen, ich will schaffen, ich will dir ein Haus schaffen, ich will, dass du ewiglich in meiner Gemeinschaft bist. Und das ist wichtig auch für uns, dass wir wie David lernen, dass wir nicht auf unser Vermögen setzen. Sie sind vielleicht weder reich noch mächtig, aber man kann auch auf die kleineren Kräfte sein Vertrauen setzen, auf seinen Verstand, auf sein, ich habe es noch immer geschafft, so schlecht bin ich dann doch nicht. David wusste, ich bin in dieser Welt mächtig, aber doch vollkommen ohnmächtig, was die wirklichen Dinge betrifft. Er hat seine Stellung unter Gott angenommen und akzeptiert. Auch Salomo, der ja so einen guten Start hat, bringt es auf den Punkt. Nachher war es ein bisschen anders, aber da sagt der Psalm 127, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Macht und Reichtum hat das geistliche Leben nicht erstickt. Und wie wir auch von unserem Bruder Winrich Schäffbuch in den letzten Tagen so oft gehört haben, das ist ja unser Problem in der westlichen Welt. Und Jesus warnt auch davor, diese vier Gruppen in Lukas 8 und die dritte Gruppe, die wirklich gläubig ist und wiedergeboren, die vierte bringt ja 30, 60, 100-fältig Frucht in der Gnade des Herrn, aber die dritte Gruppe ist wirklich gläubig. Mag sein, dass auch mancher von uns in diese Gruppe fällt. Aber der Reichtum und die Sorgen des Lebens ersticken das Wort. Bringt keine Frucht. In der Gefahr stand natürlich David auch. Und ich wiederhole nochmal, wie wunderbar, dass er sagt, gerade jetzt, wo Gott mir diese Freiheiten und diese Möglichkeiten schenkt, will ich sie vor allem und zuvörderst und an erster Stelle mit höchster Priorität 1a auf meine To-Do-Liste für Gott einsetzen. Nicht für mich. Und so dürfen auch wir in unserer Ohnmacht mitbauen, wenn wir unsere Stellung vor Gott einnehmen. Durch die Gnade Gottes kann der Geist Gottes auf dem einen Baugrund Jesus Christus auch durch uns Gold, Silber, edle Steine bauen. Wenn wir uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen, die Realität anerkennen und ihn bauen lassen. Und dazu gehört dieser innere Ruf und diese innere Haltung immer wieder. Erbarme dich meiner, du Sohn Davids. Und dann dürfen wir wirklich sehend werden und uns nicht blenden lassen von den scheinbaren Möglichkeiten des eigenen. Dann dürfen wir wirklich Augen im Kopf haben. Es ist interessant, dass wir ja gerade bei der Heilung des Blinden und Stummen, das war ja einer, der nachher gesehen hat, physisch. Und das war ja nachher, der einer sprechen konnte, wahrscheinlich war er auch taub und hören konnte. Und wenn man sieht und hört und wahrnimmt, dann sagt man, ja, so ist die Realität. Ohne dich geht's nicht. Ohne dich geht's nicht. Erbarme dich. Und Gott hat sich ja erbarmt, er hat seinen Sohn gesandt. Das Erbarmen hat ja einen Namen. Und ich weiß nicht, ich weiß, man kann alles missbrauchen, es wurde auch missbraucht, aber ich liebe eigentlich diesen griechischen Ausruf, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christus, erbarme dich. Kyrie eleison, ein urchristlicher Ruf. Kyrie eleison, das wurde gerufen früher zu Ehren der Götter. Oder später dann in der Antike auch, wenn der Cäsar den Raum betrat. Kyrie eleison, also das bringt zum Ausdruck, Herr, unser Heil, unsere Rettung, unser Wohl hängt an dir. Und was rufen wir aus? Herr, Sohn Davids, Kyrie eleison, Herr, erbarm dich. Wir setzen alles auf dich. Wir sind vollkommen von dir abhängig, aber du bist hundertprozentig für uns. Herr, erbarme dich unser, Kyrie eleison. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie das an Weihnachten auch ganz neu fassen, dass es um ihn geht und sein Projekt und wir in wunderbarer Weise mit hineinverwoben sind, aber dass er der Schaffende ist, er der Macher ist und dass wir von seinem Erbarmen und seiner Gnade und seinen Zuflüssen abhängig sind. Und er gibt ja gerne, er gibt ja gerne. Er will das Beste für uns, auch an diesem ersten Weihnachtstag und dann auch im neuen Jahr. Wer weiß, was es bringt. Gottes Segen für Sie. Amen. Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, das ist so ein Lebensprozess. Es sagt sich leicht, dass man dir das Feld überlassen will. Aber du kennst uns, wie dickköpfig und wie halsstarrig wir oft sind, dass wir dann doch selber fuhrwerken, dass wir dann doch das Maßgebende sein wollen, der Maßgebende, dass wir dann doch auch mit den Dingen des Heiligen fuhrwerken und fahren wollen, wie wir es wollen und schieben und lenken wollen, wie wir es wollen. Und du willst doch dein ewiges Haus bauen. Und er schenkt, dass wir die Zeit nicht mit diesen eigenen Frömmigkeitsübungen vertun. Da schenkt, dass wir uns wie ein David je länger, je mehr auf dich einlassen, dir Raum geben, unsere Stellung einnehmen, abhängig von dir und doch dadurch auch reich gesegnet in dir. Danke, dass geschrieben steht, dass du viele Liebe hast zu uns. Und dass wir in dieser Liebe und in dieser Gnade und Barmherzigkeit geborgen sein dürfen für Zeit und Ewigkeit. Und mag unser Leben auch äußerlich noch so unbedeutend, so klein sein, in deinen Augen baust du dein ewiges Haus ganz im Verborgenen. Und der Tag wird es offenbar machen, was du wirken konntest in deiner Gnade. Und so wollen wir dich ehren, wollen dich loben und deinen Namen rühmen. Danke, dass du so bist, wie du bist. Amen.